Hallo Leute, ich bin heute hier in Schwerte und hier findet eine Tagung statt, Agrarpolitik ab 2021. Und da muss ich natürlich dabei sein, denn welcher Landwirt interessiert sich nicht dafür, wie 2021 die Landwirtschaft aussieht. Und ich habe ganz zwei prominente Interviewpartner hier. Einmal Herrn Alfons Ballmann, den ich schon mal kennengelernt habe, und dabei Herrn Peto, ich glaube Hubertus Peto, Präsident der DLG. Und beide haben hier heute zu dem Thema geredet, Entwicklung der Landwirtschaft zwischen Unternehmertum und multifunktionaler Leistung und Herr Peto zu multifunktionalen Leistungen der Landwirtschaft. Also zwei Themen, die sehr nahe sind. Was hat man sich denn darunter vorzustellen, Alfons?
Unter multifunktionalen Leistungen?
Ja, und vor allen Dingen, wie die Entwicklung der Landwirtschaft zwischen Unternehmertum und multifunktioneller Leistung aussieht. Denn wir betreiben ja die Landwirtschaft, um damit Geld zu verdienen.
Genau, das ist natürlich ein Kernanliegen der Landwirtschaft. Und das ist berechtigt, Geld zu verdienen mit dem, was sie tun. Das funktioniert nicht immer, wie wir momentan an den Krisen sehen. Die Dürrekrise zum Beispiel. Oder in den letzten Jahren die Milchpreiskrise. Aber nehmen wir mal an, eigentlich haben wir Unternehmer, die, bevor sie eine Investition tätigen, nachdenken, warum sie das tun. Dann tun sie das im Regelfall, um mit dieser Investition dann auch Geld zu verdienen. Das ist ein unternehmerisches Interesse. Daneben, das hat Herr Peto auch eben nochmal hervorgehoben, haben wir natürlich Koppelprodukte. Und die sind teilweise positiv, die sind teilweise negativ. Das, was wir allerdings seit etwa 15 Jahren in Europa haben, ist, dass die Politik argumentiert, wir zahlen der Landwirtschaft Geld in Form von Direktzahlungen, weil die Landwirtschaft multifunktionale Leistungen erbringt, ist dann plötzlich eine ganz neue Situation, wo man gesagt hat, wir brauchen diesen Begriff als Legitimation für unsere Politik.
Jetzt sage ich als Unternehmer, ich habe eben draußen auch Schilder gesehen, wo dann drauf stand Tierschutz, Artenschutz und. Und dann gibt es ja immer diesen wunderschönen Satz, öffentliches Geld für öffentliche Leistungen. Dann auf der anderen Seite wieder den Punkt Subventionen, den Herr Ballmann gerade angesprochen hat. Wie wäre es denn, wenn man die Subventionen umschichtet und sagt, wir machen es wie in der Schweiz. Für alles, was an Naturschutz gemacht wird, wird separat bezahlt. Ich habe das neulich mal mit dem Schweizer Landwirten diskutiert. Der hat dann 85 Posten auf seiner Abrechnung. Und dafür, dass er den Misthaufen mit der Gabel aufsetzt, bekommt er 200 Franken extra. Die Frage ist ganz einfach, wir sind ja Unternehmer. Mir wäre es am liebsten, keine Subventionen zu haben. Aber dieser Spagat, auf der einen Seite auf das Geld angewiesen zu sein und auf der anderen Seite die Forderung der Gesellschaft, dafür auch etwas zu bekommen. Wie sehen Sie das als Landwirt und als Präsident der DLG?
Ja, also ich sehe das vorwiegend natürlich erstmal als Landwirt und da bin ich ja genauso Unternehmer und auch ich habe immer kein gutes Gefühl dabei. Auf der anderen Seite, wir müssen ja sehen, das meiste, was wir an Prämie kriegen oder manche auch mehr als das, reichen wir an die Verpächter und die Bank wieder durch. Und insofern sind wir da ein bisschen auch gefangen in dem System. Und wenn wir da runterkommen wollen, müssen wir eine langfristige Perspektive bieten. Alfons Ballmann hat gesagt, bis 2030 weg von den reinen Flächenzahlungen. Das brauchen wir auch diese Zeit, weil so lange läuft nun mal so ein Pachtvertrag. Wenn wir das geschafft haben, dass wir da mehr von wegkommen, dann sind wir natürlich sehr dafür, diese Zahlungen, wenn es denn noch Zahlungen geben muss, die an messbare Sachen zu binden. Also dann will ich Sachen machen auf meinem Betrieb, die dann jemand misst und mir für das Ergebnis dieser Messung einen Betrag gibt. Und wie ich das mache, wie ich die Anzahl der Brutvogelpaare bei mir auf der Farm wieder hochkriege, das kann ja vielleicht am besten ich wissen, weil ich wohne da ja und ich sehe das jeden Tag. Und ich will da nicht starr an Maßnahmen gebunden sein, sondern eher eben an die Zielerreichung. Gut, bei einer N-Bilanz wissen wir das alle, da müssen wir ein bisschen weniger Dünger streuen, ein bisschen mehr ernten. Ja. Aber da sind wir die besten Akteure dafür.
Nun ist das natürlich beim Naturschutz schwierig zu messen. Also dazu sagen, ich habe jetzt 25 Tagpfauenauge oder irgendeinen Admiralschmetterling und den sich finanzieren zu lassen oder bezahlt zu bekommen oder wie auch immer. Wie kann man sich das konkret vorstellen? Also oder laufen wir in Richtung Schweizer Modell, wo wirklich gesagt wird, für jeden Streuobstbaum gibt es 55 Franken?
Ja, wir müssen sehen, was können wir direkt messen. Klar, die Tagfahrenaugen zählen. Kann man heute noch nicht, wer weiß, vielleicht haben wir morgen ja irgendwo so kleine Kameras in der Landschaft stehen, die über 5G die Tagfahrenaugen erkennen und uns das auch ermöglichen. Nein, solange wir das nicht können, müssen wir Sachen messen, die damit zusammenhängen. Und da sind zum Beispiel Landschaftselemente was Wichtiges, da ist eine Fruchtfolge was Wichtiges. Alles das hängt, das weiß man inzwischen auch, zusammen mit der Entwicklung der Biodiversität. Und dann muss ich das eben fördern, wenn ich die Biodiversität nicht direkt messen kann.
Jetzt stelle ich eine ganz ketzerische Frage. Können wir nicht die Landwirtschaft als Produzent für Nahrungsmittel abschaffen und nur noch in Richtung Artenschutz machen? Also es gibt ja auch Stimmen, da habe ich auch schon andere Professoren gehört, die gesagt haben, die Steinkohle ist weg, die Stahlindustrie ist weg, Textilindustrie ist weg, warum brauchen wir noch Lebensmittel aus Deutschland, Alfons? Jetzt aber Futter bei die Fische.
Ich möchte nochmal auf dieses Beispiel der Schmetterlinge kommen. Ich glaube, es ist keinem damit geholfen, wenn wir Landwirte dafür bezahlen, dass sie Schmetterlinge maximieren.
War auch ein bisschen ironisch gemeint.
Nein, dann haben wir sehr schnell genau das Problem, was wir bei dem EEG gesehen haben, wo dann natürlich die Landwirte merken, da ist Geld zu verdienen und plötzlich haben wir eine Biogasanlage neben der anderen. Und solange wir einen Dummen haben, in dem Fall ist es der Stromverbraucher, der die Zeche zahlt, merkt es lange Zeit keiner. Aber das hat einen doppelten Preis. Nicht nur die Energie wird relativ ineffizient erzeugt. Die Biogasanlagen produzieren auch mitten in der Nacht Strom, wenn den keiner haben will. Sondern wir haben auch Nebeneffekte, nämlich die benachbarten Betriebe, die plötzlich auch gezwungen sind, in Bioenergie zu investieren und auf Landwirtschaft zu verzichten, weil sie ansonsten die Flächen gar nicht halten können oder beziehungsweise ihre Nachbarn höhere Pachtpreise bezahlen. Und in dieser Sicht muss man auch sich den Agrarsektor vergegenwärtigen. Wir haben ein gesellschaftliches Interesse daran, dass Nahrungsmittel hergestellt werden. Und das kann man in vielen Bereichen in Deutschland relativ gut. Wir haben gleichzeitig aber natürlich eine kritische Gesellschaft, die sagt, hier hört mal Landwirte, ihr habt eine Reihe von Bereichen in den letzten 10, 20, 30 Jahren bestimmte Dinge schleifen lassen. Und jetzt müsst ihr das aufholen. Und das kostet. Und das hat nichts damit zu tun, dass man keine Landwirtschaft mehr will, sondern das eigentliche Problem ist ein Versäumnis in der Vergangenheit, was jetzt doppelt und dreifach zurücksteckt.
Ich halte mal dagegen. Ich war vorige Woche 2 Tage mit 23 Naturschützern zusammen. Und die hatten dafür, dass wir mit unserer Landwirtschaft Geld verdienen wollen, aber so überhaupt kein Verständnis. Die hatten nur ihren Artenschutz im Kopf. Und als ich dann sagte, wie sieht das denn aus mit einer Ausgleichszahlung, dann haben sie mich wieder abgestempelt als sehr geldgierige Bauer. Also wie kriegt man das hin, dass die Gesellschaft, wer immer das auch ist, die sagt, ja, wir wollen mehr Insekten und dann dies und das und jenes, Nitrat, wollen die Landwirte ja auch alles. Ne? Aber in gewisser Weise ist ja jede Form von Nahrungsmittelerzeugung auch eine Störung der Natur. Ich will nicht sagen, ein Kampf gegen die Natur, das wäre zu hart, aber eine Störung der Natur, sonst wären wir noch bei Jäger und Sammler. Also nochmal die Frage, das, was ja hier auch diskutiert wird, wie kriegen wir die Leistungen, die wir Landwirte ja eigentlich schon immer erbringen, die auch bisher nicht monetär bewertet worden sind, bewertet und dass die Gesellschaft auch sagt, nee, das geht in Ordnung, das nehmen wir euch ab, dass ihr das richtig macht. Da sehe ich so für mich auch die Frage, wie ich mich morgen oder übermorgen verhalten soll.
Also man muss nicht jede Leistung, die erbracht wird, kompensieren.
Habe ich in meinem ganzen Leben so gelernt.
Nein, wir haben ja auch andere Sektoren, die damit klarkommen müssen, dass sie bestimmte Rechte und Gesetze einhalten müssen. Das Problem, was wir in Deutschland eigentlich haben, ist natürlich, wir sind ein offenes Land, wir haben offene Grenzen und wenn hier Regeln existieren, die woanders nicht existieren, führt das dazu, dass unter Umständen die Produktion dorthin verlagert werden, wo geringere Regeln herrschen. Jetzt muss man abwägen, weswegen sind die Regeln in anderen Standorten andere. In Südosteuropa haben wir andere Probleme, soziale Probleme. Dort wird wahrscheinlich die Politik auch mehr darauf ausgerichtet sein, überhaupt auch Armut im ländlichen Raum zu bekämpfen. Und dann kann man natürlich nachvollziehen, dass man dort auch vielleicht mit einem bestimmten berechtigten Interesse niedrigere Umweltstandards ansetzt. Das müssen wir hinnehmen. Wir haben eine andere Umgebung, wo eine Gesellschaft relativ reich und vielleicht auch satt ist und andere Ansprüche stellt. Ich glaube, das muss man auch als Ökonom oder als Landwirt, als Unternehmer betrachten, wir haben ein spezifisches Umfeld, in dem wir wirtschaften. Da haben wir bestimmte Nachteile. Wir produzieren auch was für die Gesellschaft jenseits unserer landwirtschaftlichen Produkte, Koppelprodukte, positiv. Mhm. Das müssen wir nicht alles honoriert bekommen.
Da halte ich dagegen. Wir haben eine relativ asymmetrische, so nennt man das ja neudeutsch, Situation, in dem wir zu europäischen Normen, Umweltnormen, Lohnstandards, Sozialstandards produzieren müssen, machen wir auch, ist auch alles in Ordnung, aber zu Weltmarktpreisen verkaufen. Und da habe ich einen Vorschlag, wir streichen alle Subventionen, 60 Milliarden europaweit, wir lassen nur noch und machen keine Zollschranken, sondern die einzige Schranke ist, die Produkte, die auf den europäischen Markt kommen, entsprechen von den Sozial-, Umwelt- und sonstigen Standards unseren europäischen Normen. Also kein Gensoja mehr aus Südamerika, leider auch kein Kaffee, ist auch ein bisschen blöd, kein Kokos, kein Palmöl mehr aus Indonesien. Ich habe das mal der Frau Künast vorgeschlagen und der Frau Tackmann von den Linken und die meinten dann, Bauer Willi, träum weiter, wir sind ein Land, was Automobile exportieren muss und sowas werden wir hier nicht hinbekommen. Diese Asymmetrie von europäischen Normen und Weltmarktpreisen, haben wir da überhaupt eine Chance?
Also ich halte mal dagegen, wir haben auch andere Asymmetrien. Wir haben in Deutschland einen Zinssatz, den man zu bezahlen hat, wenn man einen Schweinestall baut, wo man unter Umständen mit 1,5% Kreditzinsen kalkulieren kann. Das ist in anderen Teilen Europas ganz anders. Wir haben Straßen, die relativ gut ausgebaut sind, auch wenn sie manchmal vor lauter Baustellen und anderen Verkehrsteilnehmern dann natürlich doch nicht so gut zu handhaben und so zu nutzen sind. Wir haben ein Ausbildungssystem, was enorm in die Ausbildung junger Landwirte investiert. Ja. Das haben wir in diesen Ländern nicht. Und wenn wir über Asymmetrien reden, dürfen wir nicht nur über die Nachteile, die wir hier sehen, diskutieren, sondern wir müssen uns auch die Vorteile mal vergegenwärtigen. Mhm. Und die sind gewaltig. Und das ist auch mit ein Grund, warum in Deutschland in den letzten 20 Jahren die Schweinemast so geboomt ist. Deutsche Landwirte, Schweinemester sind letztlich relativ auf der einen Seite wohlhabend, aber auf der anderen Seite auch gut in der Lage, Stallbauten zu finanzieren. Das sieht in anderen Teilen der Welt ganz anders aus. Wenn man mit 8% so einen Stallbau finanzieren müsste, das wäre unbezahlbar. Ja. Und Schlachtereien und so weiter hätte man auch nicht vor Ort. Also das ist einfach zu einfach gesehen, nur die Nachteile zu beleuchten.
Petro, was sagen Sie zu dieser Asymmetrie?
Ja, also ich glaube, ein Helfer in der Not ist ja immer der Verbraucher. Das wird jedenfalls immer so gesagt. Also die Verbraucher sind tatsächlich, die haben das Bewusstsein, die sagen morgen, ich möchte regionale Produkte kaufen und dafür bin ich auch durchaus bereit, nennenswert mehr zu bezahlen. Nichts anderes würde uns da ja helfen. Wir brauchen ein bisschen mehr Geld für die Produkte, die wir heimisch produzieren. Ich habe allerdings so meine berechtigten Zweifel daran, dass wir den ganz großen Teil der Verbraucherschaft auf dieser Reise mitbekommen. Ich habe mal so eine persönliche Maßzahl. Nennenswert mehr bezahlen werden maximal 30% der Verbraucher für unsere Produkte. Aber damit wären wir dann schon mal ein ganz kleines Stück weiter. Der zweite Verbündete könnte sein der Lebensmitteleinzelhandel. Denn wenn wir morgen den Lebensmitteleinzelhandel dazu kriegen, zu sagen, Mensch, ein Produkt aus der Region mit unseren Standards, das könnt ihr ja einfach mal machen, dass ihr das ein bisschen weiter höher ins Regal legt, damit man da schneller dazu greift, als das Hähnchen, was da nun irgendwo aus Südamerika eingeflogen kommt. Auch da, denke ich mal, kriegen wir noch einen gewissen Teil vielleicht auch an mehr Erlös für unsere Produkte durch. Und den Rest müssen wir dadurch machen, dass wir eben unser ganzes Wissen nutzen, dass wir noch ein bisschen effizienter produzieren. Und das tun wir in vielen Bereichen auch. Wenn man in der Welt rumfährt und guckt sich an, ich bin ja nun Ackerbauer, wie der Ackerbau betrieben wird, da würden einem ja, so uns, würde da ja relativ schnell einfallen, was man hier mal anders machen könnte. Ja. Und da haben wir auch einen großen Vorteil. Wir sind top ausgebildet, wir haben eine Top-Industrie, wir haben eine Rechtssicherheit. Also es gibt schon in Rumänien kein Grundbuch mehr. Insofern, also wir haben schon auch so ein paar Vorteile, die wir da mit in die Waagschale werfen. Mhm. Und wenn wir das alles in die Waagschale werfen, denke ich mal, können wir noch eine Weile länger bestehen.
LEH, gut, dass Sie das sagen, weil ich war vor 4 Wochen bei Rewe eingeladen. Es ging um Nachhaltigkeit und unter anderem kam man auch auf Ferkelkastration. An dem Thema kommt man ja heute nicht vorbei. Und dann sagte der Herr von Rewe, er wäre jetzt auch bei einer Versammlung mit Landwirten gewesen und die Landwirte hätten ihm gesagt, dann müssen sie aber für das Schwein ein paar Euro mehr bekommen. Und daraufhin hätte er geantwortet, wieso? was geht mich von Rewe denn eure Kosten an? Und das finde ich einen relativ kessen Spruch von Lebensmitteleinzelhandel, zeigt aber, wie die ticken.
Ja, da muss man ein bisschen dagegen halten, weil ich habe, das war jetzt nicht Rewe, das war Lidl, die machen ja durchaus Projekte, wo sie regional bestimmte Produktionsstandards setzen und sagen, wir verkaufen jetzt diese Sache unter einer bestimmten regionalen Marke. Mhm. Und da sagen sie, zumindest für eine gewisse Zeit und zu einem kleinen Teil lassen wir den Landwirt an dem Mehrerlös auch mitpartizipieren. Mhm. Und auf der anderen Seite sind natürlich auch die Händler darauf angewiesen, wenn es eine echte Nachfrage nach diesen regionalen Produkten gibt, dass sie auch eine Truppe von Landwirten findet, die sich da organisiert und ihnen die herstellt. Müssen wir vielleicht ein bisschen besser in der Verhandlung werden, uns ein bisschen enger auch mit unseren unmittelbaren Nachbarn in der Kette, mit den Molkereien, mit den Schlachthäusern, wobei das wahrscheinlich bei ersteren einfacher ist, zusammentun, damit wir da einen möglichst großen Teil des Mehrwertes, der im LEH entsteht, auf unsere Seite gezogen kriegen. Das ist anspruchsvoll, aber machbar.
Danke. Ich habe noch eine andere Organisation mit drei Buchstaben, die heißt NGO. Und du bist ja im wissenschaftlichen Beirat für die Bundesregierung. Und viele Ideen, Vorschläge, die vom wissenschaftlichen Beirat kommen, sind sehr nahe an Äußerungen auch der NGOs. Und auf der anderen Seite, mir fehlt so ein bisschen von Seiten des wissenschaftlichen Beirates die Zuwendung zu den praktischen Landwirten. Kannst du das verstehen?
Nee, nicht wirklich. Also wir haben Probleme. Die hat der wissenschaftliche Beirat aufgegriffen, zum Beispiel die ganze Tierwohldiskussion. Und da ist einfach derzeit eine Situation da, dass es für die NGOs ziemlich einfach ist zu kritisieren, nicht nur infolge einiger extremer Skandale, wie kürzlich auf den Schlachthöfen, sondern es ist tatsächlich einiges, was im Argen ist. Das ist in Mast ausgeprägter als beispielsweise in der Milcherzeugung. Mhm. Aber wir haben einige große Baustellen und die sind da und da muss man etwas machen. Jetzt kann man überlegen, woran sollte der wissenschaftliche Beirat seine Messlatte orientieren? Der kann sich nicht an dem orientieren, was die NGOs fordern, sondern man braucht schon eine wissenschaftliche Grundlage. Und da gibt es beispielsweise im Bereich des Tierwohls eine ganze Reihe an Forschungsergebnissen und neuen Erkenntnissen, die dann schon zeigen, wo eben Tierwohl da ist oder nicht und die auch messbar sind und auch begründbar sind. Die sind nicht einfach so aus der Luft gegriffen. Daneben gibt es aber auch Forderungen, wo man als Wissenschaftler sagen kann, okay, wissen wir das eigentlich? Können wir das neutral, objektiv auch nachvollziehen? Und da muss der wissenschaftliche Beirat klar Farbe bekennen und sagen, nein, wir haben hier Grenzen. Wir können an bestimmten Stellen Einschätzungen abgeben, was wir vermuten, dann müssen wir das aber offenlegen. Es gibt aber noch einen anderen Punkt und das ist, sag mal, diese emotionale Ebene. Das könnten wir, also die emotionale Ebene der Verbraucher bzw. der Bürger.
Kann ich gut mitreden.
Den Tieren. Und das ist etwas, was letztlich kaum wissenschaftlich greifbar ist. Wir können aber natürlich als Wissenschaftler, als Agrarökonomen sagen, hier Landwirte, hört mal, ihr lebt in dieser Gesellschaft, in der diese Denkweisen, diese Sichtweisen da sind. Immer weniger Menschen haben je erlebt, wie es tatsächlich in Ställen und so weiter aussieht. Und da gibt es zwei Wege. Entweder ihr überzeugt die Bevölkerung davon, dass das, was ihr macht, richtig ist. Oder aber ihr sucht euch Wege, die euch Zukunftssicherheit oder Planungssicherheit geben. Und das heißt dann aber eben auch zu erkennen, wenn ich jetzt in einen Schweinestall investiere, den die Bevölkerung nicht akzeptieren wird in den nächsten 10 oder 20 Jahren oder wo mir irgendwann die Lizenz zur Produktion entzogen wird, dann seid mal vorsichtig und überlegt euch zweimal, ob ihr überhaupt investiert oder wie ihr Wege findet, Investitionen so zu tätigen, dass ihr nicht angreifbar seid. Mhm. Das ist dann eine, sag mal, ökonomische Beratung, wo wir den Landwirten sagen, hier, da ist ein Problem und nehmt das lieber rechtzeitig ernst und berücksichtigt das, als dass es dann zurückschlägt, wenn ihr euer ganzes Vermögen da reingesteckt habt.
Ich könnte jetzt viel dazu sagen. Ich weiß nur einen schönen Standardsatz von NGOs, den man dann immer wieder liest, und der heißt, das geht uns noch nicht weit genug. Und mit diesem Problem haben wir natürlich zu tun, indem wir sagen, wir machen Verbesserungen. Die Verbesserungen sind ja eben, aber eben, wie du sagtest, auf Investitionen aufgebaut, die ja auch irgendwie über einen Zeitraum abgeschrieben werden müssen. Das heißt, wir können nicht alle 3 Jahre unseren Schweinestall umbauen. Wobei, ich glaube mal, das Thema hat sich in 10 Jahren ohnehin von selbst erledigt, dass vielleicht gar nicht mehr aus der Tierhaltung kommt, sondern im Prinzip also industriell erzeugt wird in Fermentern oder sonst irgendwie wo.
Ich habe mich vor ein paar Jahren mit dem Vorgänger von Herrn Petro, Karl Albrecht Bartner, auch über diesen Punkt unterhalten. Dann lösen wir ein Problem, dann wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben. Ein paar Jahre später hat er dann die Diskussion um die 10 Thesen in Gang gesetzt, einfach weil auch bei vielen Landwirten bestimmte Dinge aufgefallen sind, wie beispielsweise die Resistenzprobleme im Ackerbau. Da haben eine ganze Reihe von Landwirten plötzlich begriffen, das ist auch zu unserem Nachteil, wenn wir so weitermachen. Absolut. Und da sind bestimmte Lerneffekte dabei, einfach weil die bisher nicht zur Diskussion standen. Das Geld sprudelte, die Agrarpreise waren hoch, es gab gute Ernten und irgendwann plötzlich merkt man, ups, da ist ein Problem.
Ja, ich glaube, das Papier von der DLG oder auch das aus Westfalen trifft viele Dinge, wo wir Landwirte auch sagen, ja, müssen wir zugeben, ist so. Und das Papier des Deutschen Bauernverbandes, Herr Ruckwied, finde ich, trifft es nicht, weil das auch wieder nur beschönigt und sagt, ja, es ist alles nicht so schlimm und natürlich wollen wir uns verändern, ohne konkret zu werden. Aber nochmal ein Punkt, Folgenabschätzung. Ich bin Rübenanbauer. Wir werden im nächsten Frühjahr werden wir Rüben sehen ohne Neonicotinoide. Ich war gerade vor ein paar Tagen in Österreich, da sind 25% der Rüben aufgefressen worden vom Rübenderbrüssler. 25% der österreichischen Rüben. Wenn uns das im nächsten Frühjahr hier in Deutschland passiert, dann ist aber Krisenstimmung, weil ohnehin die Zucker- und Rübenpreise ja, sag ich mal, deutlich optimierungsfähig wären, um nicht zu sagen, die sind scheiße. Also haben wir das erste Problem mit den Neonics. Wir werden das irgendwie in den Griff kriegen, werden wahrscheinlich wieder Insektizide spritzen müssen, was wir nicht wollen, Flächenspritzung. Dafür werden wir wieder beschimpft. Der nächste Punkt ist Glyphosat. Ich glaube, da brauchen wir auch nicht lange rätseln. Wird über kurz oder lang und wie lang oder kurz das ist, auch nicht mehr zur Verfügung stehen. Wir praktizieren bei uns im Betrieb auf 100% der Kulturen Mulchsaat. Wir brauchen nicht zwingend Glyphosat, aber es ist ganz gut, das im Hinterkopf zu haben, wenn es denn mal brennt. Wenn das nicht mehr ist, schwierig, auch die Rüben im Mulchsaat zu sehen. Dritter Punkt, man redet davon, dass PMP und DMP als Herbizide in 2021 oder 2022 auch wegfallen. Bei Rübenpreisen von 25 Euro können wir nicht wieder anfangen mit der Hackmaschine. PMP und DMP, ich war als Kind, glaube ich, 15 Jahre alt, das kam mein Vater mit Betanal an. Ich bin heute 40 Jahre älter. Was soll jetzt so schlimm sein, sage ich mal ganz einfach, dass man jetzt nach 40 Jahren Anwendung das Mittel untersagt und jetzt kommt's. Man stellt den europäischen Rübenanbau damit in Frage. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir in 5, 6 oder 7 Jahren in Europa keine Rüben mehr haben. Also es geht um Folgenabschätzung. Ich gehe mit, dass die Leute sagen, wir wollen dies nicht, wir wollen jenes nicht. Aber was das in der Konsequenz nachher auch gesamtgesellschaftlich bedeutet, wenn die Rübe auch aus der Fruchtfolge rausfliegt, wenn vielleicht auch wegen der Insektizide dann irgendwann mal auch der Raps aus der Fruchtfolge rausfliegt. Warum wird das nicht bedacht? Ich lese das nirgendwo.
Da sind wir Wissenschaftler auch mal in der gleichen Situation. Also der größte Teil oder ein Großteil der Wissenschaftler sieht diese Probleme genauso. Das Problem hier ist tatsächlich, dass in der öffentlichen Diskussion Meinungen, Positionen vertreten werden und auch von vielen Politikern, wo man sich natürlich fragt, ist das reiner Populismus? Warum greifen Politiker, von denen man sich auch eigentlich vorstellen würde, dass sie wissen, dass Glyphosat kein so großes Problem eigentlich ist, nicht anders auf? Aber ich glaube, hier ist einfach Angst vorhanden, Angst, dass man das nicht erklären kann. Ich glaube, hier brauchen wir neue Diskussionsformate auch mit den NGOs, und hier muss man vielleicht auch die Dynamik in der Konkurrenz zwischen NGOs sehen, nämlich dass sich kaum eine NGO trauen könnte momentan, sich pro Glyphosat zu positionieren.
Das will ich gerne glauben.
Sie würden dann sofort von anderen um ihre Mitglieder oder wahrscheinlich ihre Spenden konkurrieren müssen und die möglicherweise verlieren, weil sie das nur relativ schwer vermitteln können. Ich glaube, hier ist, muss man entweder sagen, ja, der Zug ist abgefahren, oder man findet Wege, auch mit den NGOs vielleicht neue Allianzen zu schmieden. Da müssen die aber auch Win-Win-Situationen für sich erkennen, auch, sagen wir mal, in der Auseinandersetzung mit den NGOs. Wir haben viele Probleme, wenn man über den Bauernverband diskutiert, ja auch dahingehend, dass wir ja nicht den einen Bauern haben, der vertreten wird, sondern eine Vielzahl an Landwirten, die irgendwie der Bauernverband unter einen Hut bekommen muss. Okay. Da hat Herr Beto das mit der DLG leichter.
Aber nochmal, Sie haben eben mit der Stirn gerunzelt, als es darum ging, Zuckerrüben, Raps, dass das nicht gesehen würde.
Nee, ich glaube, das Problem liegt ja einen höher. Das Problem liegt darin, glaube ich, diese Diskussion über zum Beispiel Pflanzenschutz ist ja ein gutes Beispiel. Die wird ja heute von der Politik zwar moderiert, aber ja nicht geführt. Ich stelle mir ja die Aufgabe einer Politik darin vor, dass sie dann nicht nur sagt, was meinst du, und dann das tut, wo sie am meisten Stimmen dafür kriegt, sondern dass sie am Ende auch sagt, wir haben da eine Position, die ist jetzt für vernünftig erkannt, zum Beispiel, dass der Schaden, der unter Umständen durch PMP und DMP entsteht, ein geringerer ist, als wenn wir morgen unseren gesamten Zucker aus Brasilien importieren müssen, von den Zuckerrohrfeldern, wo unten noch die Baumstämme von dem Mahagumni-Baum aus dem Boden gucken. Diese Abwägung, dass das zu einer Position führt, die dann die Politik sich auch zu eigen macht und sagt, die stehen wir auch, die Position, die halten wir durch, und dafür werben wir auch in der Gesellschaft. Und das sehe ich heute in der Politik kaum mehr. Mir steht es zwar gar nicht zu, als DLG da so drüber zu schimpfen, aber es ärgert uns natürlich dann im Fachlichen. Weil wir können lang und breit über die Vorteile von integrierten Pflanzenschutz berichten. Am Ende gehört zum integrierten Pflanzenschutz eben am Ende auch mal Pflanzenschutz. Und wenn wir nun gar keine Pflanzenschutzmittel mehr haben, beim Glyphosat ist ein blendendes Beispiel. Es gibt Situationen, da geht's eben nicht ohne Glyphosat. Rüben im Vorharz, im Hanglage, in Mulchsaat. Ohne Glyphosat, das ist erosionsmäßig Selbstmord. Auf der anderen Seite gibt es dann so die lieben Nachbarn, die nach wie vor jede Rapsstoppel zweimal auch bei trockenstem Wetter mit Glyphosat beasen oder sogar noch den Raps vor der Ernte, damit der alte 480er den nur auch noch abkriegt. Das sind so Sachen, da haben wir uns auch selbst keinen wirklichen Gefallen getan damit. Und ich glaube, wir müssen zwei Sachen machen. Wir müssen einerseits glaubhaft machen, dass wir uns echt Mühe geben, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf das dann wirklich notwendige Maß zu reduzieren. Und wir müssen uns dann im Gegenzug auf Politik und Gesellschaft verlassen können, dass in den Bereichen, wo es nun mal nicht vernünftigerweise ohne Glyphosat oder Pflanzenschutzmittel geht, die Gesellschaft uns das dann auch zubilligt. Ich bin ja immer mit dem Bild von dem Laufkäfer dabei, der sich ja entscheiden darf, ob er so ein paar Spritzer Glyphosat abkriegt oder ob ihn einer 30 cm tief beerdigt. Der würde wahrscheinlich eine eindeutige Wahl treffen. Und wir sehen das alles in der gesellschaftlichen Diskussion heute zu absolut.
Das ist. Aber das schreit ja eigentlich alles nach einem runden Tisch. Wie heißt das so schön? Ein neuer Gesellschaftsvertrag. Große Worte. Aber ja, Moderation.
Keine Moderation, Führung.
Führung, weil ja, mir fällt dann noch wieder ein, dass wir eigentlich das staatliche Tierwohl-Label nicht mehr brauchen, weil all die Lidl, Rewe und Edeka das längst geschaffen haben, und dass wir da stark aufpassen müssen, dass wir nicht vom Handel die Gesetze quasi gemacht bekommen, nach denen wir nachher noch produzieren. Aber ich glaube, das
Warum ist das negativ?
Das kann auch ein Vorteil sein. Wenn wir da mit im Boot sind.
Wenn man mit dem, ja, klar.
Und Lidl macht morgen noch eine Stufe Null, nämlich alles das, was im Boot
Genau, aber im Augenblick ist es wirklich so.
Ich muss mal an die EU-Erweiterung 2004 erinnern. Da wurde auch befürchtet, jetzt werden die Grenzen für die neuen Mitgliedsländer geöffnet und dann werden wir hier in Deutschland mit Nahrungsmitteln aus diesen Beitrittsländern überschwemmt, weil die ja viel billiger produzieren können. Die haben viel niedrigere Löhne, viel niedrigere Pachtpreise und so weiter und so fort. Und was ist passiert? Es ist genau umgekehrt gegangen. Die deutsche Lebensmittelindustrie ist in den Jahren explodiert, hat deren Märkte überschwemmt, einfach weil hier die ganze Struktur gegeben war, weil die Logistik da war. Vor allen Dingen aber, weil ein Thema damals schon, vor allen Dingen nach der BSE-Krise, ganz intensiv angegangen ist über QS, nämlich Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten. Und in dem Fall hat QS dann quasi dafür gesorgt, dass dort die landwirtschaftlichen Bereiche, insbesondere die Tierhaltung, nochmal zusätzlich eins auf den Deckel bekommen hat, weil sie nicht darauf vorbereitet war, dass plötzlich die Supermärkte verlangen, dass die Standards eingehalten werden. Und das kann uns mit Blick auf viele Tierwohlaspekte, Umweltaspekte schon auch in der Zukunft helfen. In China ist Umweltschutz mittlerweile schon ein großes Thema, weil sie erkennen, dass sie sich da enorm was eingehandelt haben mit gewaltigen Stickstoffüberschüssen, sind wahrscheinlich in ein paar Jahren froh über jedes Tier, was sie importieren, anstatt vorher das Soja zu importieren und so zu verfüttern, und der Stickstoff landet dann dort in Grundwasser.
War auch keine Wertung. Ich will nur sagen, wir brauchen eigentlich das staatliche Tierwohllabel nicht mehr, weil es bereits Fakten geschaffen worden sind durch den LEA. Das wird ja möglicherweise beim Pflanzenschutz auch demnächst so machen. Und das ist gar nicht der Punkt. Ich glaube aber, wir müssen zum Schluss kommen, weil die Leute sonst von der Fahne gehen, so lange gar nicht zuhören. Letzte Frage an euch, an Sie beide. Wie kriegen wir aber jetzt wirklich ein Konzept hin, mit dem die Landwirte, die sich, glaube ich, schon sehr bewusst und immer bewusster werden, dass sich bei denen auch einiges ändern muss, oder auch einiges ändern wird, ohne dass sie da selber zutun, dass wir diesen gesellschaftlichen Konsens, wie hieß es hier, multifunktionale Leistungen der Landwirtschaft, auch beim Landwirten ankommen und er sein Unternehmertum, und das ist ja der andere Teil der Überschrift, trotzdem bewahren kann. Dass er nicht der Almosenempfänger ist, der eben für jeden Schmetterling bezahlt werden will.
Also wir brauchen Mischlösungen. Seitens des Wissenschaftlichen Beirats haben wir damals in dem Tierwohlgutachten geschrieben, wir brauchen Innovationen auf Ebene der landwirtschaftlichen Betriebe. Die Effizienz muss noch weiter gesteigert werden. Es gibt nach wie vor viel Schlupf, teilweise im Bereich der Tierwohlproblematik liegt ein großes Problem in Fehlern von Landwirten, dass eben auch Krankheiten nicht rechtzeitig erkannt werden oder auch, dass Missstände auf Betrieben herrschen. Wir brauchen teilweise die Politik. Bestimmte Anpassungsmaßnahmen können natürlich durch finanzielle Unterstützung erleichtert werden, aber wir brauchen auch den Handel, der eben dann auch versucht, zusätzliche Wertschöpfung über Label, über vertrauensbildende Maßnahmen dann auch zu realisieren, die dann sozusagen drittes Standbein dieser Art von Umgestaltung bilden.
Herr Peto. Ich als Landwirt, ich wäre froh, wenn wir einfach nur ein wirkliches Bekenntnis aus der Gesellschaft hätten, und zwar unter Beteiligung der Politik und der NGOs. Wir wollen alles Mögliche von den Bauern, aber wir wollen sie behalten. Also jetzt mal am Beispiel der Ferkel. Für das Ferkel ist es wichtig, dass es nicht schmerzhaft kastriert wird. Und das Problem ist nicht gelöst, wenn es eben nicht in Deutschland schmerzhaft kastriert wird, sondern in Polen. Und wenn wir diese Sicherheit haben, dass wir eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung für die Produkte haben, die wir gesamtgesellschaftlich verzehren, dann sind wir als Landwirte, glaube ich, schon ein ganzes Ende weiter. Das gilt nämlich dann genauso für die Zuckerrüben. Und wenn wir dieses grundsätzliche Bekenntnis wieder verankert kriegen, dann ergibt sich vieles andere von selbst. Dann wird sich ein vernünftiges System etablieren, wie wir unsere Wettbewerbsnachteile, die wir durch höhere Standards dann sicher haben, wie wir die entgolten kriegen, entweder vom Verbraucher über den Handel oder eben auch in Form einer Zahlung. Aber ich habe dann als Landwirt und vor allen Dingen, ich habe 5 Jungs, die haben dann eine Sicherheit, dass es morgen hier auch noch weitergeht. Und das ist das, was uns im Moment ja so betroffen macht im Sektor, dass viele dieses Gefühl haben, es geht zu Ende. Mhm. Und dieses Gefühl darf gar nicht erst aufkommen, weil dann ist das mit dem Unternehmertum nämlich vorbei. Mhm. Und das kann ein Sektor nicht wollen und auch eine Politik nicht und eine Gesellschaft nicht.
Also unsere ist 29, steht auch schon in Startlöchern, Schacht mit den Hufen.
Sehr gut.
Und hat auch einiges an Ideen, was nicht so unbedingt direkt landwirtschaftlich ist, aber sehr landwirtschaftsnah. Und da sage ich auch alle, die Ideen haben, was anderes zu machen. Ich war neulich auf einem Betrieb, der macht 300 Hektar Kräuter. Irre, also einfach irre. Und also es gibt 1000 Nischen und 1000 Lücken, nicht für jeden, aber für viele, die halt eben auch Unternehmer sind. Es war ein super interessantes Gespräch. Bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden. Und ich glaube, wir könnten noch einen ganzen Tag verbringen. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob dieses Signal aus der Gesellschaft, wie auch immer und wann auch immer, wirklich kommt, denn darauf warte ich auch. Vielen Dank, macht's gut, Leute, und tschüss.